Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto, 6 aus 49. Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg. Ahoi von Hamburg Tourismus. Unser heutiger Gast, Kemal, ist vielen ein Begriff, weil er Koch ist, Abenteurer, leidenschaftlicher Gastgeber. Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel.
Ja, ich habe ihn auf jeden Fall gefragt, ob er schon mal beim Kochen in der Wildnis einen Bären gesehen hat oder überfallen worden ist mal.
Genau. Wir haben über Surfen gesprochen mit ihm.
Ja, aber auch über Themen, dass zwei Gastos bei ihm nicht funktioniert haben in Hamburg.
Genau, und trotzdem sucht er eine neue Location. Und er ist wirklich kein Unbekannter in der Kochszene.
Hat auch ein Pop-up jetzt in einem ganz neuen Gebäude, was fast jeder Hamburger kennt.
Genau, also das stimmt auch. Und viele, glaube ich, wissen noch gar nicht von diesem Pop-up. Darüber haben wir auch gesprochen. Mhm. Wir haben über seine Familie gesprochen. Wir haben über seine Wurzeln gesprochen.
Und er hat eine Freundin, die kennt man. Die kenne ich von meiner Jugend, weil sie im Fernsehen war.
Ja, und immer noch ist.
Immer noch ist, ja. Ja,
genau. Und mit dieser spannenden Person
reden wir gleich bei unserem Podcast Einmal Alles Bitte.
Vom Genussguide Hamburg.
So sieht's aus.
Einmal Alles Bitte.
Einmal Alles Bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.
So, sag mal, was hast du in den letzten Wochen so getrieben? Du warst ja kaum in dieser Stadt.
Ich bin Hamburger, aber inzwischen auch wirklich kein Hamburger mehr im Herzen, ja. Aber es ist, ich habe das Gefühl, ich bin bei der Deutschen Bahn, Lufthansa und da muss ich meine Anmeldung machen bei der Lufthansa, bei der Deutschen Bahn. Es ist halt so, ich muss zu den Gastros reisen und jetzt machen wir auch noch diese Auslandsreisen alle 6 Wochen. Das heißt, wir waren in Amsterdam, wir waren in London.
Ihr wart in Istanbul?
Istanbul war auch. Ich ganz ehrlich, weißt du was? Ich vergesse das. Ich vergesse, was ich gestern gegessen habe, weil es immer so unterschiedliche Settings sind und ich das gar nicht so oft verarbeiten kann. Aber für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, dass es hoffentlich ein bisschen ruhiger wird. Ich
weiß ja, nicht, du musst auch schon aufgrund deiner Geschichte einfach ein bisschen auf dich aufpassen, ne?
Aufpassen ist das Schlagwort, ja. Ja. Aber es war bunt gemischt. Wir sind mit ganz vielen neuen Videos zurückgekommen, die jetzt auch nach und nach alle kommen. Auch London, eine tolle Stadt. Und warum machen wir das vielleicht für die Zuhörer ganz spannend? Wir wollen innovative Gastroideen eben nach Deutschland bringen, bevor es zu lange dauert. Und damit wir so auch noch spannendere Konzepte für Hamburg, aber auch für Deutschland hier so ein bisschen platzieren können.
Ja, spannend.
Was hast du Schönes gemacht? Lass mich raten, Termine. Nach der Ausgabe ist vor der Ausgabe oder sowas, ne?
Naja, also wir haben ein Projekt durchgezogen, das Hamburg-Gefühl, 388 Seiten.
Tolle Idee.
Das war ein mega schönes Projekt, weil wir haben gearbeitet mit bürgerlichem Engagement. Also Unternehmen konnten in diesem tollen Magazin, das wirklich aussagt, in was für einer grandiosen, tollen Stadt wir leben, 2 Seiten buchen und haben 1 Seite verschenkt an ein Non-Profit-Unternehmen, also
toll.
Oder an Organisationen, die eben anderen Menschen helfen in dieser Stadt. Und in Hamburg, das wissen wir alle, steht bürgerliches Engagement zum Glück sehr hoch. Mhm. Das Magazin haben wir gemacht, das ist bereits im Handel, das verkauft sich mega.
Gut, ja.
Ansonsten habe tatsächlich ich persönlich eine ganze Menge Unternehmensberatung gemacht zwischendurch. Ich bin ja immer noch unterwegs und berate andere Unternehmen oder Sales-Organisationen. Ich habe Workshops zum Thema Schlagfertigkeit gegeben.
Krass.
Ja, das war ganz spannend. Und
das machst du noch nebenbei.
Ja, das mache ich aber auch tatsächlich gerne, weil man einfach mal
rauskommt.
Despektierlich gesagt, aus seiner eigenen Suppe rauskommt einmal. Und wenn man dann zurückkommt, sieht man auch, was dieser Verlag, in dem ich arbeiten darf, einfach viel gut macht auch. Mhm. Also ganz oft, wenn man so mittendrin steckt, dann denkt man, oh, das könnten wir besser machen, hier könnten wir schneller sein. Und dann lehnt man sich einmal zurück, man sieht auch andere Unternehmen, die machen auch tolle Sachen, die haben auch tolle Mitarbeiter, aber man kommt auch zurück und denkt, nee, wir haben auch schon das eine oder andere wirklich gut gemacht. Wir haben gerade den Top 10 Guide auch im Handel. Das sind all die Listen, die online mega laufen als Coffee Table Book. Ist jetzt gerade erschienen, ist draußen. Wir sind gerade mitten in der Akquisition vom Freizeitguide und bereiten natürlich auch schon das Essen und Trinken im nächsten Jahr vor. Wir sind mitten in den Gastronomietestungen. Auch immer wieder ein spannendes Thema.
Geht jetzt schon los, ja.
Wir sind mittendrin. Also wir testen gerade, was das Zeug hält.
Und sozusagen. Lass mich raten, Genuss, Michel. Die Veranstaltung des Jahres für die Gastronomie wird auch schon vorbereitet.
Ja, wir sind mittendrin. Die Krass, findet statt ja. am 27.04. nächsten Jahres. Dann würde ich mal sagen, wir verraten unseren Hörern, wer unser spannender Gast ist. Also unser heutiger Gast ist vielen unserer Hörer ein Begriff. Als Koch, Abenteurer und leidenschaftlicher Gastgeber. Geboren in Dänemark, zog es ihn schon früh in die Welt hinaus. Er war erfolgreicher Surfer, dänischer Longboardmeister, gründete das Surfmagazin Freemark und machte sich als Fotograf einen Namen, bevor er seine Leidenschaft schließlich der Gastronomie und dem Kochen widmete. 2014 eröffnete er in Hamburg sein erstes eigenes Restaurant. Den Namen nenne ich jetzt noch nicht, das er bis 2021 führte. Seither kreiert er, unter einem Namen, den ich auch noch nicht nenne, außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Er ist bekannt aus verschiedenen TV-Formaten wie Grill den Hänsler, Kitchen Impossible oder auch seine eigenen Sender, und das verrät ihn jetzt wahrscheinlich, Caravaning and Cooking. Ich spreche über
Brian Beusen.
Genau. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Danke. Hallo Brian.
Hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, freue mich sehr.
Und wir erstmal. Wir starten in diesem Podcast immer mit der Frage, die der letzte Podcast-Gast, oh Gott, schweres Wort, hinterlassen hat. Der
genau.
letzte Gast, den wir haben, war Gurbir vom Kardamon. Kennt ihr euch eigentlich?
Nein.
Nein. Ihr müsst euch mal kennenlernen. Ihr seid beide spannende Persönlichkeiten. Und die Frage, die Gurbir uns für dich hinterlassen hat, ist, was ist dein Erfolgsrezept, Konzept?
Oh, Authentizität.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach das, was worum es geht bei mir. Egal, was ich mache, versuche mich selbst zu sein und Spaß dran haben an dem, was du machst. Und ich glaube immer dran, wenn du was machst und du Freude und Spaß dran hast, dann wird es auch erfolgreich sein. Also ich war jetzt zum Beispiel, oder ich bin eigentlich so der Typ, ich wusste nie, was ich werden wollte. Und ich bin heute über 50 und ich weiß es immer noch nicht.
Ja, da kommen wir tatsächlich etwas später nochmal zu, denn natürlich möchten wir wissen, du bist ja wirklich eine Größe inzwischen in der Gastronomiewelt, wie du dazu gekommen bist, dazu kommen wir später noch. Ja, und auch was du langfristig machen willst. Wir haben im Intro schon gesagt, du kommst ursprünglich aus Dänemark.
Ja, ich bin gebürtiger Däne und bin an meinen 18. Geburtstag, habe ich meine Sachen gepackt. Ich durfte das Land vorher nicht verlassen von meiner Mutter aus und bin dann nach Deutschland gegangen und seitdem bin ich in Deutschland tätig, ja.
Und was hast du gemacht?
Ich habe angefangen als Barkellner, also als Barmann in der Drosselgasse in Rüdesheim. Da habe ich zuerst gearbeitet. Später habe ich dann eine Ausbildung, was ich leider nicht zu Ende gemacht habe, als Volontär in der Bar. Ich war so der erste Experiment von der Deutschen Barkeeper Union Anfang der 90er, eine dreijährige Barkeeper-Ausbildung zu machen.
Ja.
Und als Cocktailmixer auch sehr erfolgreich, Spaß gemacht und dann bin ich irgendwann auf Sylt gelandet.
Okay.
Und dann, ja, von da ging es durch die Sansibar, Samoa, Osteria, die ganze Programm, zwischendurch mal in die Küche rumgeschnuppert und ja, so das war mal so mein Start in der Gastronomie.
Also bist du quasi von der Bar zur Gastronomie gekommen? Weil irgendwann musst du ja angefangen haben zu kochen.
Ja, später. Also ich bin ja kein gelernter Koch.
Okay.
Ich habe es mir alles selbst beigebracht.
Krass.
Das kann man einfach mal so sagen. Man hat vielleicht lange nicht drüber gesprochen, aber das ist Leidenschaft. Ich habe es gelernt.
Viele, ne?
Ja, also ich habe es gelernt von meiner Mutter und von meiner Oma. Ganz viel mitbekommen von dem, was ich oder wie ich heute koche. Und dann glaube ich, so wie diese, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, diese Wandersmänner, die Tischler, die von Ort zu Ort geht, so war es auch bei mir ein bisschen. Also ich habe natürlich schon überall gekocht und gerne, wenn wir unterwegs waren, war es für mich immer super interessant zu sehen, was gekocht wird und wie gekocht wird. Ich war Ende der 90er, Anfang 2000 sehr viel mit meinem Surfboard unterwegs auf der ganzen Welt und wir haben natürlich uns selbst versorgt und wir haben gefischt, wir haben gejagt, wir haben gekocht, wir haben gelebt am Strand und das war auch so meine Inspiration zu dem, was ich heute mache.
Ja, und ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr habe ich mit Thomas Mack gedreht, der Inhaber von, also Mitinhaber von Europapark, von Rust. Ja. Und er sagt, hey Mann, ich habe so eine geile Doku und das mache ich mit dem Brian. Da habe ich mir diese Doku angeguckt und ich dachte, was ist das für eine Produktion? Wie kamst du, das ist ja eine ganz andere, dass du in die Videoproduktion dann irgendwann auch reingerutscht bist, ne?
Ja, das war eigentlich ein Zufall und zwar, ich darf ja ein bisschen weiter ausholen, oder?
Ja, klar, unbedingt. Ja, unbedingt. Also, wir haben Zeit.
Ich habe ein Restaurant gehabt in der Milchstraße, das Steak und Brian Steak und Lobster.
Da war ich auch mal essen.
Ja. Ja. Und da kam dann hier Markus Heidemann als Gast und ich wusste gar nicht, wer er ist und hat ein bisschen erzählt, wer er ist und dann habe ich zu ihm gesagt, du, man muss doch mal meine geile Produktion machen draußen in der Natur und so weiter und er so, du vor der Fernseher, du kannst vielleicht kochen, aber vor der Fernseher tauchst, also vor dem Kamera tauchst du sowieso nichts.
Das dir?
Hat er wirklich zu mir gesagt.
Die können mir doch was sagen. Ja.
Er wollte mir vielleicht was, keine Ahnung, ja. Einfach war der Wink. Aber ich bin ja dann auch so jemanden, so kam ich zum Surfen. Wenn jemand zu mir sagt, du kannst es nicht, dann beiße ich mir die Zähne dran raus, ist dann nachher denen zu zeigen, dass ich es kann. Hab dann jemand gefunden, der für mich produziert, wie ich das halt mal vorgestellt habe. Und dann haben wir für Visit Dänemark kleine Filme, um Dänemark cooler zu machen, wo ich durch Dänemark reise, unterwegs tolle Sachen erlebe und immer wieder mit ein cooles Produkt koche.
Aber war das für deinen YouTube-Kanal nur?
Nee, das war für Visit Dänemark. Ah, okay. Also es wurde dann überall in Deutschland ausgestrahlt und das hatte ich dann organisiert. Und ein Jahr später sitzt er wieder bei mir im Laden und ich hole mein Handy raus und zeige ihm das. Und dann guckt er das dann an und dann sagt er mir, echt geil, du bist ja richtig geil, du bist ja viel geiler vor der Kamera als in Natur, sagt er dann zu mir. Ich so,
okay, kochen.
Geil, ja. Und das erste Jahr hatten wir nur 2 Folgen produziert, das zweite Jahr, wo ich ihn dann, den Heidemann, wieder getroffen habe, da waren wir schon bei 4 und im dritten Jahr hatten wir 18 Folgen gedreht in Dänemark und mitten beim Dreh ruft mich das ZDF an. Und das kam dann über Heidemann, hat denen das natürlicherweise gezeigt, sagt, hier ist da jemanden, vielleicht ist das ja mal was. Also auf jeden Fall, das kam von ihm dann halb, ob ich in der Küchenschlacht sein konnte, mitmachen würde. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Küchenschlacht ist. Ich habe einfach ja gesagt. Das ist eigentlich so meine Devise. Ich mache das, klar. Gut, morgen 12 Uhr da und da sein. Ich hatte nicht mal eine Kochjacke zu der Zeit. Also habe ich einen Kumpel in Kiel angerufen und gesagt, kannst du mir bitte eine Kochjacke mit meinem Namen draufstecken, damit ich ein bisschen professionell aussehe. Und bin dann, habe den dann abgeholt morgens und bin dann, weil ich kam gerade vom Dreh aus Dänemark, zur Produktion gefahren und ich wurde geschminkt und alles toll und es soll losgehen und dann sagt die Produktion, die Assistentin, die mich begleitet hat, sagt, musst du noch mal deine Schuhe anziehen.
Das war aufgeregt vielleicht.
Nein, ich habe nur Flipflops angehabt.
Ja, okay. Sag, ja, als Surfer so, ne?
Ja, ich kam gerade vom Strand, sag, ich habe nichts, ich habe keine Schuhe mit, und Flipflops. Und ich, okay, dann haben die rumdiskutiert und dann haben die mich dann so in die Show gehen lassen. Erstes Mal und Nelson war der Gast, der Nelson Müller war der Koch, der für die Gastköche da alles gemacht hat. Er ist ausgerastet. Ja, der hat das so gefeiert, fand das so geil. Fazit davon, ZDF hat mich dann wieder ganz viel gebucht, ob es für Kanas Köche war, durfte ich mitmachen bei der letzten Auflage davon, aber ich musste immer in Flipflops kommen.
Das kam gut an.
Das kam so gut an, dass ich mich gar nicht, weil ich Ahnung hatte für irgendetwas, sondern nur, weil ich Flipflops an hatte.
Aber auch authentisch, ne?
Ja, das war authentisch, ja. Also, das war ich. Ja.
Aber tatsächlich habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Ich muss sagen, meine Redaktion hat dich viel früher wahrgenommen. Und ich habe dich das erste Mal wahrgenommen, als du Conny im Regen hast kochen lassen, die Arme. Das war wo?
Das war für Kitchen Impossible.
Ja, genau.
Da hat Tim sie zu mir nach Norwegen geschickt und hat Salztraum, der größte Mahlstrom der Welt.
Ja.
Und das war schon brutal. Also das, was sie kochen musste, ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Köche eine sehr, sehr große Herausforderung, auch so zu kochen, wenn man das nicht so kann. Und als ich das Essen gekocht habe, als ich ihr die Box fertig gemacht habe, hatten wir 12 Grad Sonnenschein. Und am nächsten Tag, das siehst du gar nicht.
Doch,
wie
ich
schlimm,
fand, also, ich du hatte siehst so nicht, wie Mitleid schlimm, mit Conny,
ja, das hat so furchtbar geregnet, 12 Stunden lang, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das hat nicht mehr aufgehört. Aber die hat das Eisen hat durchgezogen. Super cool, also wirklich Respekt.
Herr Conny hat Biss.
Die hat richtig Biss, da habe ich so einen Respekt vor, wie sie das durchgezogen hat und das dann auch gemacht und das war echt wunderbar.
Kommen wir doch nochmal zurück zu dir und Dänemark. Du hast mit 18 Dänemark verlassen. Da warst du schon dänischer Longboardmeister?
Ja, nee, noch nicht. Das stimmt nicht. Ich wurde das 99 erst.
Okay.
Das war nämlich das, was ich vorhin sagte, diesen Biss. Ich kam nach Sylt,
ja.
Nach meiner Barkeeper-Zeit in Düsseldorf und habe die Surfer gesehen, die Rettungsschwimmer am Strand. Und irgendwann habe ich gefragt, ob ich das auch machen könnten. Und ich war damals relativ dick auch, muss man wirklich sagen. Und die haben sich eigentlich totgelacht, haben mir ein Board gegeben. Und ich habe versucht, rauszukommen zu den Wellen. Und das hat ungefähr 3 Minuten gedauert. Dann kam eine Welle, das Brett war gegen mein Gesicht und mir fehlte ein Zahn. So bin ich dann wieder zum Strand rein und ich war echt der Lacher des Tages. Und das hat mich dann so ehrgeizig gemacht, dass ich 3 Jahre später dänischer Longboardmeister wurde und 1 Jahr später 8. bei den Europameisterschaften.
Krass.
Und so fing dann halt meine Surfkarriere an und bin dann mit dem Brett viele Jahre danach dann um die Welt gereist. Aber immer das war immer sehr low budget, wenn wir unterwegs waren und deswegen war das aber echt super spannend zu sehen, wie die kochen, wenn du in Peru, Ecuador, also diese ganze Geschichte mitzunehmen mit deren Kochkünsten und so, das hat mich eigentlich immer am meisten begeistert. Also ich habe meistens gekocht für die Jungs, wenn wir unterwegs waren.
Ja, cool. Also ich kenne ja auch deine Partnerin ganz gut und ich musste neulich sehr lachen, als ich mich mit Nova unterhielt und sie mir sagte, ja, das ist schon krass, wenn man mit Brian spazieren geht, dann pflückt er irgendwelche Kräuter. Und die landen dann im Kochtopf hinterher.
Ja.
Also du probierst schon auch immer noch ganz viel aus, oder?
Ich finde, es gibt so viele spannende Sachen. Und ich glaube, das ist das, was viele Gastronomen oder generell auch viele Menschen vergessen, ist neugierig zu sein. Mhm. Im
und
Leben.
Zu bleiben.
Ja, und ich bin so neugierig auf das, was halt da draußen ist oder wenn man unterwegs ist. Ich habe mal, als ich mein erstes Restaurant in Hamburg hatte, wurde ich zu einer von den Originals von Coca-Cola gewählt. Und die haben einen ganz tollen Film mit mir gemacht und wir durften dann mit auf deren Tour nachher. Und meine Masterclass war ich habe gekocht mit dem, was ich auf dem Weg vom Hotel zu diesem Eventplatz gekocht. Da habe ich ganz viel gesammelt, Kräuter, Spritzweger, Brennnesseln und so weiter. Und das habe ich den Leuten dann hingelegt, dann haben wir es gewaschen und dann habe ich dem was damit gekocht. So, das war immer sehr spannend, mal darüber zu erzählen, weil es gibt so tolle Sachen. Und mein Opa war so, wenn ich mit ihm unterwegs war, er konnte zu jeden Baum, zu jeder Ast, zu jeder Wahnsinn. Blume, Dings, der konnte mir immer Geschichten erzählen. Und dann haben wir haben geangelt, gefischt nach Forellen und Regenbogenforellen in den Flüssen. Und dann haben wir die Steinalter, also von der Steinzeit, haben wir dann spitze Pfeilen und Messer und so, hat er mir dann gezeigt, wie man das findet. Und dann haben wir dann mit die Fische ausgenommen oder geräuchert und so. Also das war, als ich wirklich jung war, ein sehr großen Teil von meinem Leben. Aber ich habe das danach dann auch wieder vergessen, so liegen lassen viele Jahre.
Ja.
Und dann, glaube ich, extrem ist es dann halt gekommen, als ich dann mein Restaurant hatte in Hamburg und ich so ein bisschen mehr als
Wie
einfach nur...
Wie hieß dein erstes Restaurant?
Brian Steak and Lobster.
Okay.
Und ich wollte halt ein bisschen mehr als einfach nur dieses typische, das war ja natürlich, es kam vom Surfen, ich wollte Steak und ich wollte Lobster und so, aber ich wollte gerne mehr. Ich wollte gerne den Leuten mehr von mir zeigen, mehr von den Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Mhm. Und damit habe ich dann angefangen und dann kam Corona. Und da muss ich ehrlich sagen, also das hat mich platt gemacht. Also ich bin dann echt wirklich, ich bin wirklich baden gegangen, weil ich auch falsche Investitionen gemacht habe und hatte dann gerade einen Kameramann eingestellt, weil ich wollte so wie viele anderen zu der Zeit, auch hinten im Garten wollte ich geile YouTube-Filme machen, wie ich irgendwas Geiles koche.
Neben der Gastronomie dann wolltest du dein Content aufbauen.
Ja. Und jetzt saßen wir dann da und dachten, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich den jungen Mann, ich kann ja auch nicht sagen, es geht. Also haben wir uns ein YouTube-Format zu Wild Scandinavian Cooking ausgedacht und dann haben wir uns über die Grenze nach Schweden und Norwegen und so geschmuggelt und sind dann fischen und jagen gegangen und mit dem, was wir in der Natur hatten, gekocht und die ersten Folgen gemacht. Und wir wissen ja auch alle, dass zu der Zeit dann Skandinavien noch populärer wurde, weil die Leute mit ihren Caravans dahin gereist sind und so. Und das passte dann einfach alles total gut zusammen.
Ja.
Und dann kamen dann schon die ersten Anrufe von Mexiko, von Japan. Kannst du bitte vorbeikommen und ein bisschen über die skandinavische Kultur und Kochkünste und was, wie das da oben funktioniert und zu zeigen, weil generell ja die Küche durch Noma und so in Dänemark ja sehr populär geworden ist. Dann wollten die gerne noch mehr. Und so fing ich an, wirklich um die Welt zu reisen. Und dann kam meine eigene Sendung auf D-Max.
Ja.
Hatte ich 18 Folgen, 2 Seasons on D-Max, Caravanning und Cooking. Und das war halt auch das Thema, warum ich sage, dass es so wie diese Wandersmänner ist, weil ich durfte wirklich 2 Jahre lang Küche, also selber von der Kuh melken, Käse machen, die ganze Verständnis, die Physik von den Produkten, mit denen man oft kocht. Wenn du nachher weißt, wie das gemacht wird, was du nachher in der Küche hast, ist es manchmal leichter, Sachen zusammenzustellen im Kopf und damit auch zu kochen und zu sehen, was halt zusammen funktioniert. Wir sind dann durch Europa immer mit einem Caravan und haben da coole Produkte. Der Bauer, der seine Schweine nur mit Algen füttert oder dazu füttert, damit er keine Antibiotika zufüttern müssen, weil das über das Verständnis für die Natur und coolen Produkten. Und das haben wir gemacht und das hat mich natürlich auch ganz viel weitergebracht, auch für die Küche heute. Tolle Sendung, Spaß gemacht.
Da, spannende Frage. Wir erleben ja als Kinder Dinge, die wir als dann Erwachsener, weil der Stress kommt, wir müssen unser Leben beschreiten, vergessen wir die Dinge. War das für dich, als du dann wieder in der Natur warst, gleich so eine Erinnerung, Opa damals schon gemacht und hat dich das sofort dran erinnert und berührt, wo du sagtest, da ist was, da muss ich weiter gehen?
Es war so, es war wirklich extrem so, weil ich habe ja 13 Jahre auf der Insel Sylt gelebt und ich hatte so ein bisschen meine Heimat vergessen. Ich war so sehr deutsch geworden und ich war sehr fokussiert auf andere Sachen und selbst die dänische Gemeinde auf Sylt fand ich nicht so toll, weil ich dachte, so sind die Dänen nicht und habe mich da überall rausgehalten. Und als wir dann angefangen haben, wieder in Dänemark, durch die ersten für Wisse Dänemark, da kam die Liebe schon wieder, wo ich dachte, boah, das ist so ein tolles Land. Also ich lebe zwar nicht mehr hier, aber ich bin so gerne da und ja, das hat dann wahnsinnig viel in mir geweckt wieder.
Also für die Zuhörer, man muss echt oft in der Kindheit schauen, was hat mir Spaß gemacht. Wir vergessen das, es ist so traurig.
Das stimmt.
Ja. Dass diese Geschichte jetzt mit deinem Opa hat bei mir auch, ne, wo man so viel vergisst im Erwachsenensein und eigentlich das wichtige Dinge sind, die uns immer wieder zurückholen und erden und auch ein Stück weit, ja, Zufriedenheit deswegen, mitbringt. Ne?
Selbst wenn ihr mal die Zeit habt, wenn ihr am Strand seid, zieh die Schuhe aus. Geh mit den Füßen im Sand. Das ist ein Gefühl, die du dir nicht beschreiben kannst, aber das ist eigentlich ein Gefühl, was uns seit tausenden Jahren in den Genen liegt. Und es gibt dir und trägt. Und es gibt dir einfach viel mehr Freiheit. Es gibt dir ein schönes Gefühl. Ich glaube, viele Leute können es gar nicht selber beschreiben, was eigentlich mit dem passieren. Auch oft, wenn die Schuhe ausgezogen wird. Ich liebe es eigentlich so viel, wie es geht, ohne Schuhe rumzulaufen, weil ich finde Schuhe total einengend so. Aber das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich, die vergessen werden. Also zieh die Schuhe aus, läuf mehr nackt rum, spüle den Sand, den Weg. Das ist, tut den Kopf gut.
Ich hab das vor 3 Monaten gehabt, da habe ich so viel gearbeitet und dann, ich habe einen Coach, die passt auf mich auf, weil ich immer sehr durch den Stress auch überdrehe. Und es war so ein Scheißwetter und die meinte, geh mal, ich hol dich jetzt ab, wir gehen an die Elbe. Regen, Sturm. Dann sagt sie zu mir, mach die Schuhe, zieh die Schuhe aus und die Socken. Und meine Füße haben in dem Sand so gefroren und ich habe gedacht, was mache ich hier? Und dann habe ich gemerkt, wie mein Pegel an Aggression noch höher wurde. Irgendwann kam Stille. Irgendwann habe ich angefangen, die Wellen zu beobachten. Und irgendwann habe ich die Kälte nicht mehr gespürt und war aber voll geerdet. Dann habe ich mir gedacht, das, was du jetzt sagst, das erdet uns, das gibt uns so ein anderes Gefühl, aber wir sind so weit weg durch die Industrialisierung, das Schnelllebige, dass wir das komplett nicht mehr auf dem Schirm haben.
Ja.
Toll.
Ich finde das total spannend mit den Schuhen, was du sagst. Ich persönlich bin ja nicht in der Lage, Strümpfe zu tragen. Ich kann das nicht, auch nicht bei minus 22 Grad. Ich bin immer barfuß.
Wie?
Okay. Immer. Und sobald ich kann, du guckst jetzt, ich bin immer barfuß, geh mal. In den Schuhen.
Bist du wirklich barfuß?
Immer.
Nein, doch. Keine Socken?
Nein, nie Socken.
Aber hast du dann keine Käsfüße?
Nee.
Ja, weil das schwitzt dann auch anders,
nee,
oder?
Nee.
Hast du nicht?
Also Lederschuhe im Sommer, wenn es irgendwie möglich ist, Flipflops.
Okay.
Und sobald ich kann, ziehe ich die Schuhe aus überall. Also so in meinen Genen. Kein anderer hat das in der Familie, aber...
Hör ich auch zum ersten Mal.
Ja, also auch wenn es bitterkalt ist, nee, Socken gehen nicht. Das ist wie... Es schnürt mich jemand ein. Ich habe das Gefühl, nicht mehr atmen zu können irgendwie.
Ja, und ich glaube, das.
Jeder hat so seinen Tick.
Seinen Tick. Aber nochmal auf die Schuhe zurückzukommen. Ich glaube, du solltest, oder das ist so meine Philosophie, du solltest einmal im Jahr was tun in deinem Leben, was dich aus deiner Komfortzone rausbringt. Was du nicht normal machen würdest. Mhm. Weil das gibt dir Kraft in anderen Situationen. Also es gibt für Menschen, könnte sein, mit einem Zug von A nach B zu fahren, weil die nie mit dem Zug fahren. Sagt, hey, ich mach das mal. Wir waren vor ein paar Jahren unterwegs, dann, dass wir mit der YouTube-Sendung, wir haben dann halt mit den Samis durch Schweden gereist und wir sind draußen bei minus 20 Grad im Schlafsack oder im Zelt geschlafen. Und das war auch so meine Grenze. Und da habe ich das zum ersten Mal gespürt. So, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich habe mich dann trotzdem überwindet, um es zu machen. Und das, darum geht's. Das, was dann passiert in deinem Kopf, es kann auch Eisbaden sein oder so. Ich mach das nicht. Ich sehe das so viele Menschen, wenn ich die in Schweden mit mir habe und ich gehe mit denen Eisbaden. Ich mache es nicht. Erwachsene, gestandene Männer, die sind, nein, ich mache es nicht. Und dann nachher machen die es doch und dann schaffen die in 3 Minuten am Ende. Und dieses Glücksgefühl, was du dir selber schenkst, das gibt dir auch für richtig beschissene Tagen so viel Kraft.
Absolut.
Für deinen eigenen Wohlbefinden. Und das ist wichtig.
Und die Kraft brauchst du, weil ich weiß, wie Drehen und vor allem YouTube-Formate anstrengend sind. Und dann bist du noch in der freien Natur. Da musst du dann kochen und dir fehlt das und musst improvisieren. Das ist ja nochmal ein anderer Stress, ne? Diese Produktion.
Ja. Aber ich war immer gut drin, immer zu improvisieren. Also mit das zu kochen, was cool ist, aus das zu machen, was gerade da ist.
Ja, ich glaube, wenn einer improvisieren kann in der Küche, dann bist wirklich du das. Was würdest du denn sagen, wer deine Zielgruppe ist?
Schwer, also ich finde es eigentlich sehr schwer zu sagen, weil ich sehe ja die bei meiner Reisen jetzt nach Schweden oder nach Norwegen zum Fischen, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also von Pärchen, jung, alt, Manager, wirklich viele Leute, die sagen, wir haben nicht viel Zeit, aber wir wollen gerne mal tief in die Natur, aber wir wollen trotzdem gerne ein schönes Bett haben abends.
Das und sind dann gut so, essen.
Und gut essen, genau, das auch. Und dann natürlich, weil ich bin sehr viel in Europa-Park, habe da einen sehr, sehr großen Kreis an Publikum, die dann auch kommen, wenn ich da koche oder Events machen und so. Und das ist ja auch von bis. Also ich finde das sehr, sehr schwer, meine Zielgruppe einzukreisen.
Was würdest du denn sagen, wie viel Event braucht die Gastronomie?
Event? Viel. Ja.
Viel, oder?
Ich finde, Kochen ist heutzutage mehr Event als, oder ich glaube, es wird mehr Event sein als einfach nur Kochen. Ich glaube auch, dass eine Küche, also es ist immer darum zu sagen, was vorne im Service stattfindet, ist manchmal wichtiger als das, was in der Küche stattfindet. Weil wenn du einen guten Service-Mitarbeiter hast, einen guten Kellner, der hat immer noch die Möglichkeit, den Abend zu retten, wenn der Koch mal Scheiße gebaut hat. Aber umgekehrt wird es nicht funktionieren.
Das
der
stimmt.
Koch kann sich noch so sehr den Arsch abkochen in der Küche, aber wenn vorne im Service es nicht läuft und du einen scheiß Kellner hast, dann geht der Gast trotzdem nach Hause und kommt nie wieder.
Oder es steht 2x Pfeffersoße auf der Rechnung, ne, Kemal?
Ja. Pfeffersoße. Hast du das Video gesehen?
Ich hab's gesehen.
Was für eine Frechheit.
Ja. Aber auch was für eine dumme Ausrede.
Ja.
Das war krass.
Und wir haben dann alles auf Video gehabt. Aber was gut war, 50 Millionen Views.
Wahnsinn.
Das hat mir 50.000 neue Follower
geschickt. Wahnsinn.
Alles kommt mit zwei Seiten, ne?
Zweimal Pfeffersoße und 50.000 neue Followers, kann man nicht meckern, ne?
Ja.
Bria nicht. Also, Steak and Lobster war dann irgendwann nicht mehr.
Das, Corona geschuldet.
Genau, Corona geschuldet. Mhm. Und dann würde ich aber gerne mal darüber sprechen. Es gab dann ja das Wild Scandinavian Cooking auf dem Hausboot in der Hafen City. Und leider ja auch kein Geheimnis, dass ihr nicht so richtig glücklich auseinandergegangen seid. Ihr seid mega gestartet, zusammen. Ihr hattet viel Presse. Ja, und dann...
dann ist es leider in die falsche Richtung gegangen. Und muss man auch sagen, es ist einfach... Am Ende ist es eine Riesenenttäuschung, auch über meinen ehemaligen Küchenchef und langjährigen Partner eigentlich, dass jemand, dass ich heute um meinen Namen für meine Firma, die ich aufgebaut habe, jetzt kämpfen muss. Ich muss um meinen eigenen Eigentum kämpfen, die immer noch da sind, die an mir nicht rausgehändigt wird. Schwierig, sehr, sehr traurig. Ich bin da wirklich, also es ist schon was in der Seele wehtut, dass es so weit gekommen ist und dass es heute ist. Also wir sind weiterhin vor Gericht,
ja,
und das zieht sich noch hin und keine schöne Sache.
Nee, das ist gar keine schöne Sache. Und also meine Redaktion sagt immer, White Scandinavian Cooking ist einfach verbunden mit Brian Boysen. Punkt. Aber White Scandinavian Cooking darfst du doch auch weiterhin benutzen, oder nicht?
Doch, also ich meine, ich habe eine Firma damit gegründet, ich habe damit meine Rechnung früher geschrieben, also das steht mir natürlicherweise zu. Es ist ein Name, den kannst du wahrscheinlich nicht schützen lassen in den Formen, dass die das halt weiterhin, aber es ist halt schade, dass man sieht ja heute selbst, die Gerichte sind immer noch das Gleiche, das Konzept ist immer noch das Gleiche, dass Leute einfach selber keine Ideen hat und selber das nicht umsetzen können oder nachher behaupten, dass es denen zusteht, weil man halt länger Zeit mit mir zusammengearbeitet hat als Angestellter, dann weiterhin den Namen benutzen zu müssen.
Also ihr wart, es war dein Mitarbeiter, dann seid ihr Partner geworden für das neue Projekt.
Nee, es war noch ein Investor dabei.
Da war noch ein Investor dabei, aber genau, er war immer Angestellter, ne? Also, aber ich habe ihn natürlicherweise als sehr als Freund betrachtet und versucht ihn und habe ihm natürlicherweise die skandinavische Küche alles beigebracht, was da oben ist. Und wenn man dann als Showpony dargestellt wird nachher und
tut weh, ja.
Ja,
das. Was würdest du denn rückblickend anders machen?
Na, ich hätte gar nicht antreten dürfen unter den Bedingungen. So, da war ich wahrscheinlich selber zu naiv.
Also wir hoffen mal für dich und auch für Nova Meyer-Heinrich, die, habe ich ihren Namen richtig ausgesprochen?
Meyer-Heinrich, ja.
Ja, Meyer-Heinrich, entschuldige. Die steht dir ja schon sehr zur Seite in dieser ganzen Zeit.
Ja, ganz toll.
Und auch für die andere Seite, vor Gericht mag keiner gerne stehen. Das kann ich mir auch von der anderen Seite nicht vorstellen, dass ihr das auseinander bekommt und euch irgendwann in die Augen gucken könnt und sagt, diese Geschichte ist zu Ende gelaufen, umdrehen, weitermachen, weil du hast mega tolle Projekte. Du hast auch mit Nova jetzt ein neues Projekt gerade am Start.
Genau, wirklich tolles neues Projekt. Wir machen einen kleinen Pop-Up-Bar, Coffee und Champagne-Bar im Bräuniger,
ja,
hier im Westfield in Hamburg. Da machen wir schöne verschiedene Champagner-Sorten. Wir haben geilen Elbgold-Kaffee da für die Leute. Am Wochenende kommt immer der dänische Oyster King, der Jesper, kommt vorbei, macht verschiedene wirklich sehr, sehr coole Oyster, wie er die mit seinen Toppings und kann da ganz viel, da hat er wirklich verschiedene tolle Sachen mit, also von Römö, irische und französische Oyster und erklärt das darüber, kannst du ein schönes Glas Champagner trinken, ein bisschen Oyster essen, das passt super.
Bisschen bei Bräuninger einkaufen, das genau, ist doch. Ja. Ja, genau, und auch Elbgold, also ich liebe ja Annika und Thomas und den Kaffee natürlich auch, weil das einfach, die beiden sind auch so, ja, die tun so viel Gutes für die Welt, finde ich. Und wie sie den Kaffee aussuchen und was sie damit tun und wie er schmeckt.
Die sind auch ganz toll und ich bin auch ganz stolz auf die Zusammenarbeit mit dem, dass wir da einen Kaffee da kaufen dürfen. Und man sieht auch, also die Leute kommen wirklich vorbei und sagen, boah, Elbgold-Kaffee, geil, will ich haben.
Genau.
Dann nehmen wir, das ist super.
Das ist auch so. Ich kenne das auch nicht in Hamburg, anders in Hamburg als Elbgold-Kaffee ist einfach.
Ja.
Klasse.
Ja, und dann machen wir auch Touren zusammen. Also mittlerweile ist Nova auch dabei und wir fahren ja jetzt auch wieder in Januar sind wir 3,5 Wochen in Schwedisch Lappland, wo die Leute dann mit uns unterwegs sind, Huskies, Snowmobiles und ich koche dann morgens und abends auf offenes Feuer draußen für unsere Gäste. Und Nova organisiert das Ganze.
Wie kann man das buchen?
Über die Online-Seite.
kleiner Werbeclip hier zwischendurch. Ja, war, ja. Wie ja, heißt denn die Online-Seite?
Weiß ich gar nicht, ob ich meine Seite reitet.
Du brauchst nicht Werbung machen, das läuft auch.
Das läuft, das
wir
läuft.
Wir sind auch ausgebucht diesen Winter. Ja, also für nächsten toll. Winter könnt ihr gerne anklopfen.
Eine tolle Idee übrigens. Ja.
Finde ich mega.
Wenn man so in die Wildnis.
Ja, und du kannst ja mal wirklich, ich meine, das ist die letzte Wildnis Europas da oben. Es ist schon raff und wenn du dann da tief in die Natur kommst und wir zeigen unsere Gäste abends dann auch oder tagsüber auch ein bisschen die verschiedenen Sami-Traditionen, was ich ja gelernt habe, als ich mit denen unterwegs war und versuchen dann so ein bisschen in den Stil die Leute dann reinzubringen. Wir machen Blutpfannkuchen mit geschmorter Zunge oder solche Sachen.
Das wäre jetzt nicht so meins.
Ja, aber das sagt auch jeder Gast und dann sind wir wieder in dieses Ding, die probieren es dann und nachher sagen alle, boah, ist das lecker.
Das kann ich mir jetzt so gar nicht vorstellen. Ja,
glaub mir. Macht ihr auch ein Video draus? Also es wird es auch.
Ja, wir haben schon ganz viel Videos gedreht. Auch ich drehe aber seit 2,5 Jahren jetzt eine Doku, wo der Julian, also der Kameramann, den ich damals eingestellt hat, mittlerweile ist er selbstständig, begleitet mich weiterhin und da geht es wirklich um Reisen und Kochen überall in Skandinavien.
Auch in der Natur.
Auch in der Natur komplett. Wir waren jetzt gerade 2 Wochen auf Island, haben uns da durchgeschlagen und davor haben wir wirklich 20.000 Kilometer hoch und runter gefahren, Norwegen, Schweden, Dänemark und gefischt, gejagt und kocht und wenn alles klappt, geht es auf eine kleine Kinotour nächstes Jahr, Ende des Jahres, wo wir das dann im Kino zeigen werden. Und
wow.
Dann kannst du Kleinigkeiten essen und dann kannst du...
Diese Speisen dann, die ihr da kocht?
Ja.
Wow.
Ja.
Aber sag mal, beim Kochen draußen in der Natur brauchst du doch ganz andere Vorbereitung, als wenn du dich in die Küche stellst und eingekauft hast und einfach mal loslegst. Oder wie viel Planung steckt dahinter? Wie viel Spontanität ist so dabei?
50-50. Also generell, wenn ich unterwegs bin, dann ist es natürlich sehr spontan. Aber wenn wir für Gäste kochen, dann planst du natürlich was schon vorweg. Was sind die Schritte? Wie wird's zubereitet? Was muss ich als erstes in den Topf? Weil du hast es ja nicht wie eine normale Küche, sondern es ist halt immer Volldampf, Feuer. Und dann musst du halt lernen, ein bisschen anders damit umzugehen, mit dem Feuer. Und das ist auch das ist ein lebendiges Element. Deswegen macht es auch so spannend, darauf zu kochen.
Ja,
es bewegt sich. Wenn du startest im Schnee zu kochen,
irgendwann. Dann habt ihr auch so wilde Tiere mal gehabt, so nachts? Gefahr gedroht hat?
Nein, das haben wir noch nicht. Das Krasseste ist ja einfach, wenn du mit den Samis oder so unterwegs bist, also im Süden von Schweden haben die riesige Wolfprobleme, aber je nördlicher du kommst, je näher die Samis, die Wölfe sind so schlau, die halten sich da gar nicht auf, weil die wissen, die werden abgeknallt. Die Samis knallen alles ab. Die Bären, die Wölfe, das gibt's da gar nicht mehr. Ne? Ja, aber das tun die halt, um auf ihren Tieren aufzupassen. Mhm. Ja. Die haben ja eine Rindtierzucht da oben und Wolverines und so, dann, wenn so ein Bär mal ihren Kindern zeigen will, wie die tötet, dann sind am nächsten Tag 50 Rentiere tot, aber nicht gegessen. Der schlachtet die einfach nur ab und geht weiter.
Nein.
Ja, ganz brutal. Deswegen jagen die schon und versuchen das halt niederzuhalten. Das ist auch deren, ja, deswegen da oben kannst du auch nicht einfach so jagen, weil es ist einfach die Jagdgründe der Samis.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, Kemal fährt mit dir mit, macht auch eine Doku über dich und muss dann vor den Bären wegrennen.
Eine sehr romantische Vorstellung. Tanja, Mensch,
Kemal, da wirst du auch mal runterkommen, oder?
Das wünsche ich dir gar nicht. Da wirst du nicht an Business denken oder so.
Nee, da denkt man gar nicht mehr
an Business. Was wiegt so ein Bär? Halbe Tonne?
Na, die Braunbären, die da oben haben, die sind so 250 Kilo.
Verrückt.
Die großen.
Wenn der auf dir sitzt, dann weißt du Bescheid.
Ja, weißt du auf jeden Fall Bescheid. Aber die sind so weit weg und die Natur, da ist so viel Wildnis da oben. Das ist schon nicht, also die werden schon ab und zu besichtigt, aber da ist noch nie ein Vorfall gewesen. In Norwegen zum Beispiel ist auch Bärenspray verboten. Du darfst es dir nicht mal mitnehmen. Du kannst es dann irgendwo kaufen. Also wenn du in der Natur bist und du wirklich erhöhen, dann gibt's halt nur Verteidigung vom Weglaufen. Also du kannst.
Aber schaffst du ja nicht. Die sind ja so schnell.
Nein, aber deswegen ist es auch nie was passiert. Also die sind auch so scheu. Die hauen dann eher ab als die dich jetzt angreifen. Und die haben auch so viel zu essen da. Also da muss man sich eigentlich, glaube ich, kaum sorgen.
Ihr schläft dann auch draußen? Oder
ja, ab und zu, ja. Also jetzt, wenn wir mit Gästen unterwegs sind, haben wir ein schönes Haus mit Sauna und Whirlpool und das Ganze, damit wir draußen sitzen können und dann nachts gucken, ob wir die Nordlichter zu Sicht kommen. Aber wenn man so mit den Samis unterwegs bin oder wir unterwegs sind manchmal, dann schlafen wir auch draußen, ja.
Erklär doch mal für den einen oder anderen Hörer, was ist ein Sami überhaupt?
Ein Sami ist ein Volk, was eigentlich über Hunderte von Jahren Rentierzucht betrieben hat. Und die leben am Rande des Polarkreises im Norden, über Schweden, Norwegen, Russland zum Beispiel rüber. Das ist ein Volk, die sagen, wir gehören nirgendwo dazu. Die folgen eigentlich immer ihren Rentieren, wo die hingehen. Ob die in die Bergen hochgehen im Sommer oder eher runter zum Wasser im Winter, sind die immer hinter den. Vorhin sind 670 Stammen quasi mittlerweile.
Stämme, verschiedene Stämme.
Genau, Stämme, genau. Und jedes Rentier hat ein eigenes Loch im Ohr, was die den reinschneiden. Jeder Stamm hat seinen eigenen, also Familie quasi hat seinen eigenen Schnitt. Und dann, wenn die zusammengetrieben werden Ende September, dann kommen dann halt Zehntausende zusammen und dann können die alle auseinanderhalten, nur durch den Schnitt vom Ohr. Das ist schon brutal.
Und mit Kind und Kegel und Baby und Opa und Oma, alle dabei.
Alle dabei. Aber die leben natürlich, weil sie jetzt auch in normalen Häusern und haben Gemeinden und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr so ein Volk, wie man sich das vorstellt in der Mongolei, die oben im Zelt durch die Wildnis sind. Das haben die früher gemacht, das machen die nicht mehr.
Ja, klar.
Jetzt sind es coole Jungs. Die sind da, die haben ihren Rentieren und teilweise, man sagt ja so, wenn so ein Herde dir seine ganzen Tiere zeigt, dann öffnet er eigentlich auch sein Portemonnaie für dich, dann weißt du, wie reich er ist oder nicht und so wie Tiere die haben, umso reicher sind die. Mhm. Aber die leben nur für ihre Tiere. Das ist wirklich krass.
Und in welcher Sprache kommuniziert ihr?
Wir kommunizieren in Englisch.
Ja.
Aber die sprechen Samisch oder Schwedisch oder Norwegisch, je nach aus welchen Regionen die dann die meiste Zeit sind.
Ja. Wir waren ja vorhin kurz bei deiner Familie, bei deinem Opa. Deine Eltern leben in Dänemark?
Nicht mehr, beide tot mittlerweile leider, aber sonst die ganze Familie, wir sind vier Geschwister, Schwester lebt in London und meine beiden Brüder leben noch in Kolding in Dänemark, wo meine Eltern auch gelebt haben.
Genau, auf einem Event, auf dem du gekocht hast, hat dein Bruder dir auch geholfen, da durfte ich ihn kennenlernen.
Ja, das ist immer Witz. Also mein kleiner Bruder war Sushi-Koch. Ganz lange, hat in Dänemark Sushi-Leben gemacht. Mein großer Bruder ist, er ist, glaube ich, noch derjenige, der am meisten Antrieb hatte, als in jungen Jahren Koch zu werden.
Ja.
Bis er zum ersten Mal, glaube ich, was war das, eine Woche lang jeden Tag nur Spargel geschält hat und gesagt, fickt euch, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ja, könnt ihr im Arsch lecken. So. Aber wir betteln uns immer noch um, wer den besten, also nicht kochen, sondern wer immer den besten Kuchen macht. So.
Ach, witzig.
Also so kann jeder irgendwas Cooles machen und alles wahnsinnig gute Köche. Also es bringt Spaß.
Mhm. Und hast du Kinder?
Zwei. Ja. Tochter 19 mittlerweile und mein Sohn ist 25.
Dein Sohn, also meine Tochter, ist Fan von deinem Sohn tatsächlich. Oh Gott,
ja.
Ja. Hast du den Namen Jaden Boysen schon mal gehört?
Ja.
Ja, das ist der Sohn von
Brian. Was macht der?
Der ist DJ, Produzent, lebt mittlerweile in Los Angeles, hat letztes Jahr diesen Song, It's Friday, Get the Fuck Up, We're Going to High, hat die Hymne für High ja quasi geschrieben,
verrückt.
Zusammen mit David Guetta und jetzt ist er nur noch weltweit unterwegs.
Und mit dem Privatjet wahrscheinlich, ne?
Ab und zu sehe ich ihn das schon, mal kurz nach Vegas mit dem Jet drüber düsen.
Hat er nichts mit Kochen zu tun, ja?
Nee, der kann nicht mal eine Apfelsine schälen. Also. Da habe ich wirklich komplett versagt.
Aber trotzdem stolz, ne?
Also, ich meine, ja, total. Wahnsinn. Ja, wirklich.
Dann nimmt er den Papa mal mit?
Ja, ich fahre ab und zu wenn er irgendwo größer, so wie jetzt Tomorrowland hat er aufgelegt jetzt im Sommer, Second Main Stage und dann klar bin ich dann da, stehe vorne erster Reihe und feuer den an, finde das total geil.
Also ich würde gar nicht sagen, dass du da versagt hast. Er geht halt nur einen anderen Weg. Ich glaube, deine Mutter war wahrscheinlich auch nicht begeistert, als du mit 18 die Sachen gepackt hast und gesagt hast, ich bin dann mal weg, oder?
Nee, das hat sie nicht. Also wir haben morgens gefrühstückt und mein Geburtstagsgeschenk gekriegt und dann hat sie mich zum Bahnhof gebracht. Und die hat geheult, weil sie wusste ganz genau, ich komme nicht wieder.
Oh,
das war ihr klar, dass sie wusste, das war's.
Also ich war schon völlig fertig, als meine Tochter nach Amerika gegangen ist für ein Jahr.
Ja, man kann sich auch gar nicht vorstellen, weil ich meine, ich bin schon sauer, wenn meine Kinder mich nicht innerhalb von einer Woche mal einmal anrufen.
Mhm. Ja.
Damals hatten wir ja gar keine Telefone oder so. Das war was anderes. Aber hier manchmal, glaube ich, 3 Monate ich mich bei meinen Eltern nicht gemeldet. Oh Gott.
Aber was dann spannend ist, wir haben echt Parallelen. Ich habe auch meine Mama verlassen für die DBU, Deutsche Barkeeper Union, habe meine Ausbildung gemacht.
Echt?
Und bin so in die Gastronomie, ja. Ich habe damals den Film gesehen mit Tom Cruise Cocktail.
Genau bei mir auch.
Ja, Schandschlag.
Wie geil ist das
denn? Du hast deine Story erzählt. Ich dachte, so eine Parallele gibt's gar nicht. Wir sind ja auch ein Alter. Und dann, meine Mutter war genauso. Wir haben gefrühstückt und dann bin ich mit dem Zug eingestiegen aus Süddeutschland, bin nach Hamburg und ich komme nie wieder zurück. Und dann habe ich meine Ausbildung gemacht in der Barschule Rostock.
Witzig.
Ja, das war die IHK-Barschule, ganz bekannte damals.
Ja, das war ein Pärchen, die hat mich kennengelernt in Rüdesheim, als ich da in diesem Winzerkeller gearbeitet habe. Und er meinte, du musst Barkeeper werden. Das ist genau deine Welt. Und ich fand das ja so schon durch Tom Cruise und Cocktails und so alles so super spannend und so.
Ja.
Und 91 wurde ich Dritter bei den deutschen Barkeeper-Meisterschaften.
Wahnsinn.
Und durfte dann zum Martini Grand Prix. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ich bin leider talentfrei gewesen. Ich bin nicht so weit gekommen, aber.
Also, durfte dann da mal mit reinschnuppern und mitmachen und so. Und das war ja also super. Toll. Aber dann bin ich nach Sylt gekommen und dann ging es in eine ganz andere Richtung. Und dann
war Seepferdchen, halt ist klar.
Ja, Sensibar. Da musste ich erstmal lernen, wie man richtig kellnert. Also, da der Herbert hat mich dann schon zum Rennpferd gemacht.
Der war damals schon da, ne?
Ja, ja, ja.
Unglaublich.
Ja, das war 96, als ich da gearbeitet habe. Das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen. Ich glaube, wir waren 9 Kellner und 10, 12 Leute in der Küche. Also das kann man ja heute gar nicht mehr vergleichen. Wir haben noch Skat gespielt im Winter, weißt du, und gewartet auf Kunden. So, sowas gibt's ja gar nicht mehr.
Tanja, das ist vielleicht der stärkst laufende Gastronomieeinheit Deutschlands, was der da macht.
Und dieser Weinkeller.
Ja, ja, das ist, der verkauft, glaube ich, 1 Million Flaschen im Jahr durch den Handel. Und die hauen da an guten Tagen, wenn nichts falsch ist, aber 5000 Essen raus.
Ja.
Also, das ist verrückt.
Aber das ist natürlich auch ein Teil seiner Identität auf Sylt, so wie es ein Teil deiner Identität ist, Brian. Du stehst für Outdoor-Cooking, würde ich sagen, ne?
Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als auf ein offenes Feuer oder auf einen Grill zu kochen. Das bringt mir meistens Spaß.
Und glaubst du, dass es langfristig als Gastronom wichtig ist, um erfolgreich zu sein, dass man seine eigene Identität findet?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn du nicht deine eigene Identität hast, dann was willst du den Leuten dann erzählen?
Ja, das war ja auch das, was du eingangs gesagt hast. Authentizität und Identität ist einfach wichtig, ne?
Ja, ich glaube auch jeder, ob es Sternekoch ist oder Normalköche, die wollen ja zeigen, was sie können und wie die sind und was die gelernt haben und das irgendwo weitergeben oder auch eine Geschichte erzählen. Ja. So, und ich glaube, Geschichte erzählen ist eine der wichtigsten Sachen, die du brauchst heute in der Gastronomie.
Du hast ja in sehr außergewöhnlichen Locations gekocht, also in der Hafen City auf dem Boot. Und bei Steak and Lobster war das auch eine außergewöhnliche Location?
Ja, es war immer eine Herausforderung,
die
Location, die wir finden.
Was macht denn eine gute Location für dich aus?
Ja, da gibt es ja verschiedene. Also es kommt auf an, auf das, was du halt erzählen willst und was den Leuten gibst. Also ich bin ja jetzt auch viel draußen in der Gutsküche bei Matthias oder Goldschätzen beim Patrick oder so. Und ich meine, das sind auch super tolle Locations.
Total.
So. Wo man einfach die Geschichte, das Event, wovon wir vorhin gesprochen hatten, ein cooles Event auf die Beine zu stellen für die Gäste. Glaub, darum geht's. So, und manchmal ist es auch super spannend, ein Location zu bekommen oder was irgendwo hinzugehen, wo die Leute sagen, da wird's nicht funktionieren. Und dann das so zu gestalten, dass es dann nachher funktioniert. Wir waren vor 3 Jahren, habe ich die größte Barbecue-Roadshow Deutschlands gemacht. Wir haben in 27 Niederlassungen von Lexus, habe ich 4 oder 5 Tage hintereinander, jede Woche, für 150 Gäste live gekocht, 4 Gänge.
Krass.
Wir sind dann mit Laster angeritzt, alles aufgebaut, Autohaus leer gemacht, haben da Bäume reingestellt, Tische, wie lange Tische, alles eingedeckt, draußen Grills aufgebaut und haben dann alles live vor die Fische zerlegt, das Tomahawk gegrillt, das auf Platten serviert und da saßen die Leute, die waren sprachlos, weil die sind zwar in ein Autohaus gegangen, aber die waren plötzlich in einer ganz anderen Welt und das zu kreieren, das bringt mir Spaß. Mhm. so eine Storytelling, sowas, was Abgefahrenes zu machen.
Auch bei der Schlagzahl, das ist ja ein super Stress.
Doch, das war.
Boah, das ist. Das ist halt, da bist du durch.
Da war ich auch durch. Ne? Ja. Da waren wir alle durch. Also jeder, der dabei war auf die Tour, war durch danach, weil du warst. Du hattest ja auch es wirklich, nachdem wir 5 Tage lang jeden Tag gekocht haben, dann kam der 6. Tag oder der 7.
Vorbereitung.
Da haben wir wieder Vorbereitung gemacht. Am 7. und 6. haben wir alles sauber gemacht.
Ich würde mir trotzdem ein bisschen wünschen, dass unsere Hörer die leuchtenden Augen von Brian sehen, wenn er das jetzt erzählt gerade.
Ja, ja.
Aber es war geil, es zu machen. Es war wirklich was Besonderes, sowas auf die Beine zu stellen, es durchzuziehen. Und dann, das Schöne dabei ist die Gäste, die nachher rausgegangen sind, die dann hingekommen sind, auch ab und zu eine umarmen. Aber es war wahnsinnig schön. Es war so ein toller Abend. Das mit hätten wir nie gerechnet. Das ist ja eigentlich das, was du willst. Das ist ja eigentlich das, was du als, wenn du ein Theaterstück machst oder wenn du Schauspieler willst, du möchtest auch die Zuneigung haben. Deswegen finde ich es so schön, diese Sachen zu machen. Ich finde, also das, was wir machen, es ist so ein toller Beruf. Es wird viel zu wenig angekannt, aber ich finde es einfach schön, weil wir schaffen auch durch den Event und dass die Gäste nachher begeistert sind und dass die das dann auch so begeistert sind, dass sie dir das erzählen, dass sie sagen, das war ein toller Abend mit euch heute. Wow, das ist, dafür lohnt sich der ganze Stress.
Ja.
Diese Erinnerungen, ne, sind es am Ende im Leben.
Ja.
Toll.
Und wenn du diese Tomahawks auf dem Grill von Brian sehen könntest, Kemal, das ist schon gigantisch, wirklich.
Ja.
Das ist im wahrsten Sinne des Wortes großes Kino, was er da macht.
Der Unterschied, wenn du es im Restaurant machst, zu freier in der freien Wildnis, muss ja ein komplett anderes, ist ja ein komplett anderes Setting, ist klar, aber ist auch ein anderes Gefühl wahrscheinlich, ne?
Ja, ist auch. Aber wir versuchen, das hatten wir ja auf dem Boot ja auch gemacht, oder jetzt, wenn ich Events mache, versuche immer, den ersten Gang am Feuer im Stehen zu machen.
Ah, okay.
Egal wie scheiße das Wetter ist. Dass die Leute dieses Gefühl kriegen, wir kommen ein bisschen enger zusammen und dann gibt's das erste Glas und eine Kleinigkeit zu essen und dann können sie mich von mir aus sitzen, aber die müssen das ja genau das Gefühl mal kriegen, wie das ist. Also ich will dir ja gerne mehr erzählen, deswegen glaube ich auch, dass wenn wir schaffen, die Doku Ende nächstes Jahr ins Kino zu bringen oder als Tour zu machen.
Hoffentlich.
Ich hatte die ersten 40 Minuten im Europa-Park vor 2 Jahren, als wir die ersten 40 Minuten zusammengeschnitten hatten, mal gezeigt mit so einem Koch-Event danach. Und da haben wirklich erwachsene Menschen, standen Männer, Pipi in den Augen und sagen, ich hole mir jetzt auch ein Wohnmobil und fahre auch los. Ich will das auch.
Freiheit,
ja, das Gefühl haben, draußen in der Natur, was kann
Leben.
Ich? Ja, spannend.
Wobei ich finde, da muss man sich ja schon auch ein bisschen auskennen, ne? Das ist ja nicht nur Freiheit mit dem Wohnmobil, oder?
Du, als ich angefangen habe mit meiner YouTube-Sendung, ich hatte eigentlich außer von meiner Opa keine Ahnung von Fischen. Ja, heute fliegen Fische, Big Game Fishing auf dem Ding. Aber ich habe mir am Anfang, als wir gedreht haben, immer Profis dazugeholt. Ja, um das zu lernen, weil ich wollte es lernen. Ich war neugierig drauf, wie macht man das? Und heute kann ich's. So, und ich glaube, das ist einfach das, was du musst es einfach machen, du musst Bock drauf haben. Dann kannst du es auch.
Was würdest du sagen, war der beste Rat, den du im Leben erhalten hast und von wem?
Boah, schwierige Frage.
Mhm. Wir stellen gerne auch mal schwierige Fragen hier.
Ja, so, man denkt, man will ja nichts Falsches sagen. Könnte was Lustiges sagen, weil mein Vater hat eigentlich immer zu mir gesagt, verlob dich oft, aber heirate nie. Ich habe nicht auf ihn gehört. Scheiße.
Einmal nicht auf ihn gehört oder zweimal?
Einmal nur.
Das geht ja noch.
Nein, ich glaube, ich habe als sehr junger Typ Gedichte toll gefunden und ich habe mal von Charles Dickens, ein Gedicht gelesen und das hat mich eigentlich immer geprägt. Das hieß, denen gehört die Welt, die herausziehen, um sie zu erobern, bewaffne mit guter Laune und Selbstbewusstsein.
Oh, cool, das ist aber super schön.
Und das war eigentlich, seitdem ich von denen mal weggegangen ist, mein Lebensmotto gewesen. Ich glaube einfach, offen, ehrlich und Spaß haben an dem, was wir machen und selbstbewusst angehen. Und nein, gibt's nicht. Es gibt immer einen Weg, es irgendwie hinzukriegen.
Ich ärgere mich ein bisschen, dass wir diese Frage jetzt gestellt haben. Das wäre ein total schönes Schlusswort gewesen.
Ja, das ist aber nicht schlimm.
Nee, aber das ist ein total schönes Gedicht.
Ja.
Und welchen Rat hättest du für andere Gastronomen?
Mut. Selbst beim Kochen. Ich sage immer beim Grillen, hab Mut zur Farbe. Ja, mach es nicht zu blasch, das Fleisch. Also machen. Hör auf dein Bauchgefühl. Ja, geh das an. Und ich glaube, was ich hätte noch ein Rat für dich, und zwar, den habe ich von Herbert Zeckler bekommen in den jungen Jahren. Er hat gesagt, guck zu, dass du selber viel essen gehst, weil dadurch kannst du am meisten lernen. Mhm. Ja, verschwende nicht dein Geld auf deinem Bankkonto, wenn du lernen und gut sein willst in dem, was du machst, sondern geh essen, gucken, was machen die an Fehler, was machen die an guten Sachen, pick dir die guten Sachen raus, lerne daraus und du siehst, was die Konkurrenz macht.
Ja.
Und ich glaube, das machen viele Köche nicht. Die sind jeden Tag in der gleichen Küche, kochen jeden Tag das gleiche Essen, gehen dann nach Hause und die erweitern ihren Horizont nicht. Deswegen das beste Geld, was du investieren kannst in deinen jungen Jahren als Koch oder auch als Kellner, ist in Essen gehen. Mhm. Und zu lernen und zu gucken, was die Konkurrenz und was die anderen machen. Und hol dir, schnapp dir deine gute Ideen.
Deswegen das sagt man ja auch, Kulturen kennenzulernen, musst du viel reisen und das bildet unglaublich. Und es ist tatsächlich so, man sieht so viel beim Essen und lernt so viel. Neue Techniken, unterschiedliche Mundgefühle, obwohl du das gleiche Essen isst. Und warum ist das jetzt so?
Ja.
Da gibt es immer wieder was.
Aber das ist ja genau dein Thema eigentlich, Kemal, oder?
Ja, das ist auch, also für mich ist das auch wichtig, weil ich daraus unsere Produkte, unsere Weiterbildung aufbaue, weil draußen siehst du was bei vielen eben, was einfach sich anhört, nicht funktioniert und was für Herausforderungen man wirklich dann auch in den unterschiedlichen Städten, auch gerade auch in kleineren Dörfern. Also wir haben schon eine ganz, ganz krasse, bunte Welt an Hospitality und du wirst immer wieder überrascht. Aber ich bin bei dir, man lernt so viel, auch durch die unterschiedlichsten Kulturen, wie sie an Essen rangehen, das ist schon sehr spannend.
Ja, also wenn du dafür offen bist und du kannst, kannst ja immer Ideen haben oder wenn du siehst, also oft ist es ja so, wenn du jetzt, für mich ist es so, wie wenn du in Sterneküche gehst zum Essen und zu probieren und zu sehen, was die da machen, ist es immer ein totales Erlebnis auf einer anderen Ebene als normales Essen, wo du hingehst, um jetzt mal so satt zu werden. Sondern es ist wie für die Designer eine Modeshow. So sehe ich das für mich, wenn ich unterwegs bin. Ich gehe da rein, ich gucke mir, womit haben die gekocht, was haben die, ich gehe das vielleicht auf eine ganz andere Ebene an, aber es gibt dann immer wieder tolle Ideen, Farben, ja, wie der Designer sagen würde, jetzt ist grün, wird diesen Sommer das totale Knaller. Dann holst du dir da dann Inspiration und nimmst, pickst dir die kleinen Kleidchen raus und fängst an mit Ideen zu sammeln und zu sagen, okay, cool, wie können wir das machen? Bestes Beispiel, ich war vor ein paar Jahren bei Hans Neuner im Ocean.
Und da war ich jetzt auch vor 3 Monaten.
Und ich finde, das ist die beste Sterneküche, ja, die ich je gegessen habe. Also, weil es ist nicht nur das Essen, sondern das ist auch das Ganze drumherum, Reisen, was die da machen. Das ist brutal schön. Die Speisekarte hat gerochen. Das war eine geile, runde Geschichte, was die erzählt haben und so. Und dann gab es ein Gericht, da kam er mit Riesenblocken Salzwasser, was gefroren war, schrabte dich raus und dann knallte er das Salzwasser auf die Oyster drauf und dann hat er eine geile Geschichte dazu erzählt, wie die Seefahrer früher festgesteckt haben, mussten die gefrorenen Oyster essen. Dieses Gericht habe ich gedacht, geil, aber das will ich noch geiler machen und habe dann die Idee quasi genommen und es zu meiner eigenen gemacht, indem dass ich ein Fischfond quasi aufgekocht habe, eingefroren zusammen mit Blaubeeren und Queller, also hier die grünen Wattspargel, die kleinen, wie heißen die? Ich vergesse den Namen immer auf Deutsch.
Da kann ich dir gar
Paspari.
Nicht. Paspari? Ja, Paspari, genau.
Genau. Die da reingefroren und dann habe ich quasi ein gebackene Oyster gemacht, quasi in den Holzkohleofen geschoben, bis er aufgepoppt ist. Dann die warme Oyster quasi serviert und dann den Fond eismäßig drüber gerieben, dass er langsam schmelzt mit den Queller und mit den Beeren da drinnen. Und dann hast du den so gegessen. Und die Leute lieben das, wenn ich das mache, weil es auch die leichteste Einstieg ist in eine coole Oyster. Aber das sind halt so die Ideen und das ist das, was ich meine. Mhm. Geh irgendwo hin, guck dir das an und versuch dann aus coole Ideen vielleicht deinen eigenen zu kreieren.
Das wird jetzt aber gerade ein bisschen fies, weil ich kriege wirklich Hunger. Das hört sich so lecker an. Ja. Sag mal, bei all den Projekten, die du so machst, Wie sorgst du dafür, dass du auch ein bisschen Freizeit hast, ein bisschen Ruhe ab und zu, weil es hört sich schon eine Tour hier, eine Tour mit Gästen nach Norwegen, Dänemark, hast du nicht gesehen, das Pop-Up-Café, runter vom Hausboot, neue Ideen.
Es ist ja alles, also weil ich Sachen sind, die wir gerne machen, aber Nova sagt immer, ich habe eine Superkraft. Und das ist, dass ich überall schlafen kann. Zu jeder Zeit.
Das ist wirklich eine Superkraft.
Ja, das heißt, ich setze mich in den Flieger und der ist noch nicht mal abgehoben und ich bin schon weg.
Ja.
Schlaf dann wirklich. Ich schnarche mir ein zurecht und dann, wenn wir landen, habe ich meine Energie. Also ich brauche da nicht viel zum Abschalten. So, und daher passt das schon so viel. Also wird natürlich was jetzt gerade immer ein bisschen weniger und jetzt ist auch schön, jetzt mit dem neuen Projekt, dass wir hier viel in Hamburg jetzt wieder sind, weil es auch echt einfach eine super tolle Stadt ist und ich bin gerne hier. Mhm. Aber es gab Jahre, wo ich Caravanning und Cooking für D-Max gemacht habe, da habe ich ein Jahr gezählt, 161 Mal gestartet und gelandet mit dem Flieger in ein Jahr.
Krass.
So, da stehst du irgendwann mal am Flughafen und denkst so, fuck, Alter, wo fliege ich jetzt hin?
Ja.
Und dann musst du erstmal auf die Bordkarte gucken, oh, scheiße, ich fliege doch nach Stockholm jetzt, scheiße. Ich genieße sehr, sehr viel, dieses unterwegs zu sein und auch mit Menschen unterwegs zu sein und das zu machen. Und mein Schlaf nehme ich überall, auf jeder Kante, in jedem Flugzeug und das passt dann schon.
Leider müssen wir so langsam zum Ende kommen. Diese Stunde, finde ich, gerade ist geflogen. Mhm. Okay, mal, was hast du?
Ja, die ist wirklich geflogen.
Krass. Sucht ihr denn nach einer neuen Location? Also dürfen wir erwarten, dass du irgendwann wieder in Hamburg White Scandinavian Cooking unter die Hamburger bringst, in diese wunderschöne Stadt?
Also auf jeden Fall. Also es muss aber knallen. Das muss eine echt coole Location sein, wo man sagt, boah, das passt dann schon wieder und das ist cool und das muss, da muss Möglichkeit sein, draußen zu kochen und was zu machen. Und es muss, darf nicht zu weit aus der Stadt raus sein. Bis sich die Location dann gefunden hat.
Rede doch mal mit Patrick, der hat eine gute Location. Das sehen wir richtig.
Ja.
Bei Patrick hat Brian ja schon das eine oder andere Mal.
Aber es
gekocht.
Ist auch wieder zu weit draußen.
Zu weit draußen.
Zu weit draußen, zu Fahrerei, weil wir haben sehr viel nationale und internationale Gäste und die fahren da nicht hin. Also die kommen ja aus ganz Deutschland, wenn ich aufhabe. Und deswegen muss es schon sehr stadtnah sein. So, aber da kommt bestimmt was Cooles. Und sonst bin ich ja viel in Europapark bei Thomas. Also da gibt es ja auch, da habe ich auch das kleine Restaurant im Park drinne, das Fjord-Restaurant. Das glaube ich, hast du dir auch mal angeguckt, als du da warst. Da kann man auch ein paar Sachen noch probieren von dem, was ich kreiere.
Und bis Mitte Februar haben wir euch noch im Bräuninger ohne Grill, aber mit Champagner und Kaffee.
Ja.
Jeder Gast hinterlässt bei uns eine Frage für den nächsten Gast.
Ja.
Welche könnte deine sein? Du weißt ja nicht, wer unser nächster Gast ist.
Okay, dann frage ich ihm.
Oder sie.
Wenn sie jetzt 10 Jahre alt wäre, also zurück zu ihren 10 Jahre alt, was wollte sie damals werden?
Aber du wusstest mit 10 noch nicht, was du werden wolltest.
Doch, ich wollte Schauspieler werden.
Bist du ja auch in einer Art und Weise.
Hat die Dänische Zeitung mal letztens geschrieben. Ich habe am Ende dann doch das Unterbewusstsein mich dahin geführt, wo ich eine hin wollte.
Lustig.
Es ist einfach nur ein großes Theaterstück. Aber der Weg ist dann anders. Ich konnte es nicht, also man hat mir das ausgeredet, weil ich Legastheniker bin. Ich konnte nicht gut lesen und schreiben. Und da habe ich gesagt, du kannst definitiv nie Schauspieler werden, weil du nicht das Manuskript lesen konntest. Meine Eltern haben mir es ausgeredet, die Schule hat es mir ausgeredet. Und ich habe das eigentlich geliebt. Aber ich bin dann trotzdem irgendwo dann doch da geendet.
Aber das ist krass. Auch das zeigt, wie sich die Welt in dem Fall zum Positiven geändert hat, finde ich. Weil ich glaube, heute würde kein Mensch mehr bei Dyskalkulie oder Leseschwäche sagen, du kannst kein Schauspieler werden. Leserechtschreibschwäche.
Ja. Jetzt drehe ich selbst, stehe auch vor der Kamera ab und zu und super.
Das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden.
Ja. Ich mag deine Sprüche immer, sehr weiß.
Nein, das bringe ich, das ist mein Klassiker, weil tatsächlich muss ich jetzt sagen, wir haben hier wieder eine Parallele. Ich wollte auch Schauspieler und Gastronom werden. Ich war dann in der Schauspielschule und die haben mir Shakespeare und Goethe gegeben zum Probelesen vorbereiten. Als Türke, da habe ich kein Wort verstanden, was die da sagen. Dann habe ich mich nicht getraut. Und heute, nach 30 Jahren, bin ich auch vor der Kamera. Und das zeigt auch, wenn du, solange du in Bewegung bleibst, dass die Dinge dich schon finden. Ne?
Ja.
Also da muss ich aber auch mal in die Bresche springen, weil auch der eine oder andere Deutsche Shakespeare und Goethe nicht gerne lesen oder
aber verstehen. Wenn du so ein Selbstbewusstsein hast, was dich vorhanden ist. Was,
obwohl das großartige Dichter sind.
Ja, natürlich. Aber das ist Wild des Waldes, Baum, der kommt, der fliegt, der Flug. Das ist dieses Gedichte, dieses Singende, das habe ich nicht begriffen. Aber ich habe dann im Nachhinein schon begriffen und vielleicht ist das auch ein schönes Schlusswort, dass das Leben uns Dinge gibt, um daraus das Beste für uns zu machen, die gelebte Erfahrung zu sammeln. Deswegen, auch wenn du sagst, geh und ess, das sind diese Erfahrungen, die uns dann prägen. Und am Ende kriegen wir auch nur das vor den Latz gelegt, was wir noch lernen dürfen, bis das dann abgeschlossen ist.
Ja, und immer wieder. Magst immer du das wieder. Gedicht von vorhin noch einmal sagen?
Ja. Willst du es auf Dänisch hören?
Ja, auch gerne. Erst auf Dänisch, ja. Dann auf Deutsch vielleicht. Ja.
Werden tilhøre dem, som tager ud for at overtage den med selvstændighed og godt humør. Also, die Welt gehört denen, die heraus, also denen, ne? Ja. Das wollte ich mal auf mich zeigen, ne? Die Welt gehört denen, die herausziehen, um sie zu erobern, bewaffnet mit Selbstbewusstsein und guter Laune.
Das finde ich mega und in diesem Sinne verabschieden wir uns von Brian Boysen. Das hat mega Spaß gemacht. Ja. Ich finde deine Küche und so wie du kochst mega spannend und interessant und ich bin wirklich jemand, der beim Essen zweimal hinguckt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Fisch gegessen bei dir, der in roter Beete eingelegt war und tatsächlich eine ganz andere Farbe hatte, als man es von einem Fisch erwartet. Ich mag deine so bodenständige, mega sympathische Art total gerne. Und wir arbeiten immer gerne mit dir zusammen, Brian. Vielen Dank für deine Zeit.
Ganz toll.
Und dass du unserer Einladung gefolgt bist und hier mit uns den Podcast gemacht hast. Vielen Dank dafür.
Danke. Vielen Dank, toller, dass ich hier sein durfte.
Toller, ehrlicher Mensch. Der Herzensmensch. Dankeschön.
Dankeschön. So, das war ja ein spannendes Gespräch, Kemal.
Ja, und wir haben jetzt noch eine spannende Bekanntmachung, was mich traurig macht.
Genau, also Brian ist jetzt gerade gegangen. Ich fand das ein wirklich tolles Gespräch, sehr sympathisch. Wir haben 13 Podcasts miteinander gemacht, lieber Kemal. Das war eine spannende Erfahrung. Das hat mit dir großen Spaß gemacht. Und manchmal ist es im Leben so, man trifft sich. Manchmal geht man auch wieder auseinander, manchmal findet man auch wieder zusammen. Und an dieser Stelle wollen und müssen wir bekannt geben, dass
Tanja mich rausschmeißt. Nein, das war super schön, super schön.
Ja, genau, so war es. Tschüss.
Es ist nur, ich bin immer weniger tatsächlich in Hamburg.
Genau.
Und das wird nächstes Jahr noch krasser. Und wir hatten dieses Jahr schon das ein oder andere Mal, dass es schwierig
war. Die Herausforderung, du mich alleine gelassen hast.
Ja, zweimal. Ja. So, dass wir uns entschieden haben, erstmal, dass ein anderer Host kommt.
Genau. Welcher Host kommt, verraten wir noch nicht an dieser Stelle.
Also, ich weiß es auch noch nicht.
Liebe Hörer, seid gespannt.
Ja, und für mich muss ich sagen, Tanja, vielen Dank für die Plattform. Ich bin Hamburger und deswegen war das auch für mich ganz schön, die Gastronomen hier in Hamburg mal noch mehr näher kennenzulernen und für alle Zuhörer und vor allem dir und dem Team und vor allem Stefanie, die uns so unterstützt, großen Dank. Das war sehr herzlich und ich kann hier nur sagen, wir trennen uns vielleicht hier beim Podcast, aber wir werden immer zusammen sein. Du kannst immer mich anrufen, ich kann dich anrufen und wer weiß, vielleicht, wenn dein Host mal ausfällt und du rufst mich an und sagst, Kemal, ich brauche dich, wir sind eingespielt und ich bin da, komme ich natürlich gerne vorbei.
So machen wir das, Kemal. Also das ist auf jeden Fall ein Abschied in Freundschaft. Ja. Sowas muss im Leben manchmal sein. Mich macht das auch ein wenig traurig. Trotzdem ist es ja auch immer spannend, was dann Neues kommt. Ich möchte mich super herzlich bei dir bedanken. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Und ich durfte dich auch besser kennenlernen, was mir sehr gut gefallen hat. Und ich freue mich trotzdem auf alles, was dann noch kommt, auch mit dir.
Dankeschön, Tanja. Danke auch an alle Zuhörer und vor allem das gesamte Team, auch an Sven, der das Ganze nochmal richtig schön schneidet und sich so viel Mühe gibt, wenn wir hier sind. Und Ja, frohe Weihnachtszeit, ne?
Genau, wir können da nur sagen, danke an alle Gäste, die bei uns waren. Danke an die vielen Hörer, die auch immer mehr werden, die uns gehört haben. Danke an Stefanie Castell für die Vorbereitung, für ja uns einnorden das eine oder andere Mal. Danke an Sven Dahlheimer und Rockantenne Hamburg, dass wir hier aufnehmen dürfen und dass Sven das alles schneidet. Und Kemal, danke für die mega gute Zusammenarbeit mit dir.
Danke euch. Vielen Dank.
Euch allen lieben Hörern wünschen wir einen guten Rutsch in ein großartiges 2026 und freuen uns, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen, dann leider ohne Kemal Üres, dabei seid und uns zuhört beim Podcast Einmal Alles Bitte vom Genussgarten.
Einmal Alles Bitte.
Einmal Alles Bitte.
Mit Tanja Kumst und Kemal Üres.